Hi und herzlich willkommen beim Podcast Menschen und ihre Geschichte. Mein Name ist Christian Rossmann und ich bin heute zu Gast bei Philipp Sturm. Ich erzähle euch heute meine Geschichte und wünsche euch viel Spaß dabei.
Super, vielen herzlichen Dank, Christian. Schön, dass es geklappt hat.
Ja,
schön,
gerne.
Dass ich nach Bad Bocklet kommen darf
In die Kurdorf Bad Bocklet, ja.
Kurdorf
Bad Luftkurort Bad Bocklet.
Okay, ist Ostheim nicht auch ein Luftort?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay.
Soweit komme ich
das
nicht.
Das ist ja ein anderer Landkreis, habe ich auch festgestellt. Hier ist ja schon Bad Kissing und das Rhön-Grabfeld. Ja. Wir wollen heute ein bisschen über das, was du im Intro gesagt hast, über meine Dorfzeile sprechen, über dich, wie du auf die, oder ihr zwei, du bist ja mit dem Sebastian.
Genau.
Zusammen habt ihr meine Dorfzeile gegründet, wie ihr zwei auf die Idee gekommen seid, was ihr damit verfolgt, was so dahinter steckt, wie vielleicht auch so dieser Entstehungsweg bis heute quasi ist.
Ja, gerne.
Das wäre so die Idee. Vielleicht stellst du dich kurz ein bisschen mal vor, sagst, was du eigentlich hauptberuflich machst. Du hast mir vorhin erzählt, du machst eigentlich was ganz, ganz anderes, kommst aus einer ganz anderen Richtung.
Ja, klar. Also ich bin, wie gesagt, vorhin im Intro Christian Rossmann. Ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Aschach bei Bad Bocklet, also ganz in der Nähe von hier. Ich bin hauptberuflich Projektleiter in einem Ingenieurbüro für Straßen- und Tiefbau, also Bauwesen. Und betreibe nebenbei das Hobby meine Dorfzeile.
Hobby, okay.
Ja.
Aber es nimmt schon, glaube ich, ein bisschen Zeit in Anspruch, oder?
Ja, natürlich. Also was am Anfang ein bisschen Spaß war, entwickelt sich langsam zu einem richtigen Unternehmen und auch einen Mehrwert für die Region.
Okay.
Wo wir auch immer hin wollten.
Du hast mir vorhin erzählt, 2017 im Sommer ist so die Idee entstanden. Was war so, du und Sebastian, was habt ihr euch so gedacht? Habt ihr irgendwie bei einem Bierchen so ein bisschen geredet? Ach, das wäre doch cool, wenn das auch irgendwie andere trinken könnten. Aber soweit kann ich schon mal vorausgreifen. Ihr vermarktet bzw. ihr habt einen Online-Shop für regionale Produkte.
Genau.
Okay.
Wir versuchen die Rhöner Produkte da ein bisschen zu vermarkten. Ja, es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Schnapsidee, Weinidee, Bieridee. Das war ein lauer Sommerabend im Sommer 2017 beim Stadtstand in Bad Kissingen.
Okay.
Gutes Glas Wein, wir waren mit unseren Frauen dort und dann haben wir ein bisschen überlegt, wir konsumieren beide gern regionale Produkte, Eier, Nudeln, Mehle, alles so, was man bei uns in der Region einfach bekommt, was man für das tägliche Leben braucht, weil wir einfach merken, dass diese Produkte viel, viel, ja, qualitativ hochwertiger sind, als wenn ich jetzt zu irgendeinem Discounter gehe und kaufe mir dort meine Produkte ein,
ja,
zumindest bei gewissen. Und dann ist uns das Problem aufgekommen, dass man zwar im nächsten Dorf schon weiß, was es da für Produkte gibt. Meistens ein Hofbauernladen, wo man die Eier bekommt und Nudeln und Kartoffeln und Gemüse vielleicht ein bisschen. Aber alles, was so über die Dorfgrenzen oder die Gemeindegrenze hinausgeht, ist völlig unbekannt. Und dann die Produkte, erstens kennt man die Produkte nicht und zweitens kommt man da nicht ran, außer man bekommt mal irgendwo einen Tipp.
Ja.
Und das war so unser Problem, das entstanden ist. Und dann haben wir ja, weil der Sebastian eben aus diesem Metier kommt, also der hat eine eigene Werbeagentur und kennt sich mit Online-Shops besser aus als ich jetzt, also der ist nicht der Underdog. Und ja, dann waren wir an dem Abend zusammengesessen und haben überlegt, so, komm, lass uns doch da irgendwas aufbauen, um den Erzeugern in der Rhön ein bisschen zu helfen, ihre Produkte einfach präsenter zu machen im Internet. Und dann kam auch relativ schnell die Idee, ja, wenn man das schon präsent macht, warum soll man es nicht auch gleich zum Verkaufen anbieten, um quasi diesen Vertriebsweg zu erleichtern für die regionalen Erzeuger. Ja, gesagt, getan, haben wir überlegt, dann nach einem Namen gesucht. Also es war erst, wie gesagt, das war erst eigentlich eine Spielerei, eine Weinidee. Und dann haben unsere Frauen uns drauf gebracht, dass wir das Ganze dann meine Dorfzeile nennen. Also aus Dorfgemeinschaft, ja, und Ladenzeile, so diese Mischung, meine Dorfzeile.
Cool.
Und ja, am selben Abend noch am Stadtstand die Domain gesichert im Internet. Also es ging halt alles ruckzuck.
Okay.
Und ja, so war die Idee geboren.
Also tatsächlich von der Idee, wir brauchen irgendwie die Vermarktung regionaler Produkte, bis zur Sicherung der Domain, dass der Online-Shop quasi meine Dorfzeile heißen darf, heißen kann, war an einem Tag oder an einem Abend.
An einem Abend. Das ging, innerhalb von ein paar Stunden hat man das komplett durchgedacht, wie sowas aussehen könnte. Uns war immer wichtig, dass der Hintergrund ist, wir wollen die Region unterstützen. Also da soll der positive Gedanke im Hintergrund stehen, dass quasi der Bauer Heinrich mit seinen Kartoffeln sich vielleicht leichter tut, nicht jeden Tag auf den Markt muss und billigste Preise anbieten muss für seine Kartoffeln, um irgendwie mitzuhalten, sondern dass der vielleicht übers Internet eine ganz andere Reichweite bekommt. Also dieser positive Grundgedanke, das war eigentlich der Ursprung der der uns dazu bewegt hat, da wirklich ein bisschen Energie reinzustecken.
Okay, cool. Und wie ging es dann weiter? Also an dem einen Abend Sicherung der Domain, dann musste man ja erstmal einen Online-Shop aufbauen, also die Infrastruktur schaffen. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach. Aber wenn du da jemanden hast, der so eine Online-Agentur hat, dann kann der das irgendwie, beziehungsweise...
Das war unser Vorteil, ja.
Aber dann geht es ja auch darum, das Ganze mit Leben zu füllen. Also du musst ja dann irgendwie auch regionale Vermarkter irgendwie an Land ziehen, die dann sich darauf einlassen, das Produkt irgendwie übers Internet zu verkaufen und dann auch gar nicht mehr wissen direkt, an wen geht es. Also dieses Face-to-Face quasi verlieren, was ja, glaube ich, auch eine große Umstellung dann für Direktvermarkter ist. Mit was für Produkten habt ihr dann angefangen?
Wir haben uns erstmal dann quasi im Sommer und Spätsommer und Herbst dann überlegt, wie könnte sowas überhaupt aussehen? Dann wirklich, also an einem Abend war das natürlich nicht getan, wie detailliert man sowas aufbauen müsste, was für eine Logistik müsste dahinter stecken, wie sieht so eine Seite aus, was sind Bezahlsysteme, alles das haben wir uns, also wir haben einen richtigen Plan geschmiedet.
Ich habe gesehen, ihr habt, unten auf der Homepage gibt es unsere Dorfwährung oder sowas, ne?
Ja, genau.
Bezahlverfahren.
Wir wollten ein richtiges Dorf gründen quasi. Oder wir haben ein richtiges Dorf gegründet, wo es einen Dorfkasten gibt, wo dann noch News drin stehen. Wir haben überlegt, ob wir eine eigene Dorfwährung irgendwie reinkriegen. Ja. Das haben wir jetzt noch nicht in die Tat umgesetzt, aber die
so ersten, Libra quasi von Facebook, was die...
Ja, genau, so ähnlich. Also dann sind alles so Spielereien, wo ich überlegt habe. Wir haben die ersten Schritte schon getan und haben es einfach vorgemerkt. Ja. Aber zum Beispiel die Währung haben wir jetzt noch nicht umgesetzt. Aber wir wollten wirklich ein Dorf, wo einen regionalen Dorfladen oder einen Bauernladen bloß online erschaffen, wo man quasi wie auf einem Bauernhof kommt oder in den Dorfladen, da ist dann die Gespräche vom Dorf sind da drin, da sind die Produkte aus dem Dorf oder aus den Nachbardörfern drin, man kann sich mit anderen Leuten unterhalten, also richtig dieses Dorfgeschehen wollten wir ins Internet holen. Und wir haben, wie gesagt, den Plan dann geschmiedet, wie man das Ganze aufbauen könnte, und da ging es erstmal drum, ja, unser erster Weg war natürlich Logistik, waren uns relativ schnell einig, wir brauchen ein Lagersystem, weil die ganzen Produkte quer durch die Rhön zu verschicken, irgendwie, das wird am Anfang schwierig. Deswegen haben wir ein Lager aufgebaut, hier in Bad Bocklet übrigens. Die Gemeinde hat uns da tatkräftig unterstützt und hat gesagt, toll, junges Startup. Also wir haben da wirklich Unterstützung von der Gemeinde Bad Bocklet unterhalten und sind da auch ganz dankbar. Dann haben wir Räumlichkeiten gesucht, haben ein Büro aufgebaut. Und
wo wir auch gerade sitzen.
Ja, genau, wir sitzen bei uns in Bad Bocklet im Büro, ist ein altes Hotel hier, dass wir quasi für unsere Zwecke umbauen
durften. Hat auch Startup-Feeling.
Ja, ja, sage ich immer, ja. Es könnte ein bisschen sauberer sein.
Ja, das ist erstmal, erfüllt seinen Zweck. Ne? Ihr habt ein Whiteboard, habt bei der Podcast, der 2 Folgen vor euch rauskommt, von Rhön-Momente, die ja auch Rhön-Momente generieren wollen. Die kommen aus Ginos, ich weiß nicht, ob du die...
Ja, kenne ich.
Ja, die haben jetzt auch, die machen das noch zu Hause quasi. Das ist wirklich so ein Familien-Startup-Familienunternehmen, machen es auch nebenberuflich wie ihr. Und haben jetzt auch den Fernseher durch ein Whiteboard ersetzt und so weiter und so fort, weil sie da irgendwie viel effizienter arbeiten können. Und
ja, cool. Ja, wir haben alles ähnlich. Da, Drucker, Bildschirme, Whiteboard, Beamer. Ja. Ist alles da eigentlich.
Ja, das Bier ist auch da.
Ja, genau. Jetzt ist praktisch, wenn das Lager nebendran ist, mit Bier, Wein, Getränken und alles, was man so hat, sind wir ausgestattet hier. Ja, Januar 2018 haben wir dann das Unternehmen gegründet, und unser Plan war so, wir haben erstmal den Markt abgetestet. Wir sind quasi zu den Erzeugern gegangen und haben mal nachgefragt, habt ihr denn überhaupt Lust, dass jemand sowas in die Hand nimmt, dass man einen Onlineshop aufbaut mit dem Bauernmarkt und dass wir uns da zusammentun? Und haben dann über den Bayerischen Bauernverband und über die Dachmarke Rhön eben Infoveranstaltungen abgehalten. Einmal bei der Dachmarke Rhön und einmal in Münnerstadt. Und erstaunlicherweise war das sehr gut, weil das ist sehr gut angenommen worden. Also wir hatten insgesamt, glaube ich, 60 Leute dort, 60 Erzeuger aus der Rhön, die gesagt haben, die hören sich das mal an. Das sind zwei junge Leute, die wollen da was erschaffen. Und von diesen 60 sind bestimmt auch 35, 40 bei uns dann mit eingestiegen in den Online-Shop.
Okay, also gleich am Anfang dann.
Genau.
Also habt ihr erstmal quasi Anbieter kreiert?
Wir haben erstmal Anbieter gesucht und kreiert. Wir haben erstmal gefragt, ist das überhaupt sinnvoll, was wir vorhaben? Und als wir dann diese Bestätigung hatten, ja, klar, das hört sich gut an, macht das. Das fehlt bei uns hier einfach in der Region. Dann haben wir uns hingesetzt quasi von Januar bis Ende April und haben das Ganze hochgezogen, programmiert. Das größte Teil der Programmierung ging auf Sebastian seine Kappe und auch das Designerische. Da ist er einfach fitter als ich. Ich habe alles außenrum organisiert und gemacht. Ende Mai stand der Online-Shop dann. Dann haben wir eine Testphase gestartet über 1-2 Monate und haben erstmal Testkäufer im Internet über Facebook und Instagram gesucht und einfach um zu schauen, läuft denn der Shop, ist denn das testweise in Ordnung, passt denn das alles, und das hat super funktioniert, sodass wir eigentlich am Ende Juli, am Rakozzi-Wochenende von Bad Kissingen, sind wir dann online gegangen. Gleich mit dem Super-GAU, wir waren hier quasi im Büro abends zusammengesessen, es war irgendwann 11 Uhr, waren wir fertig, haben uns dann gratuliert und haben gesagt, ja super, passt, der Online-Shop ist online, wir können jetzt starten. Und Sebastian wollte den Quellcode noch ein bisschen aufräumen und löscht irgendwas aus dem Quellcode raus und dieser ganze Online-Shop bricht zusammen. Wir waren dann bis nachts um 3 Uhr hier gesessen, haben versucht, irgendwas zu reparieren. Keine Chance. Wir mussten irgendwie die Daten wieder zurückholen, die wir gelöscht haben, also das letzte Backup wiederherstellen. Ja. Und es ging erst am nächsten Morgen mit dem Support. Und so hat es dann groß angekündigt, dass wir am Freitag online gehen. Hat dann doch bis Samstag gedauert, dass der Shop online
ging. Ah, Mist.
Aber das war für uns ein gutes Zeichen, dass es doch eigentlich, ja, man sagt ja immer, wenn die Generalprobe schief geht, dann wird es ein gutes Ergebnis. Ja, und Anfang August stand der Online-Shop und dann haben wir gedacht, die Welt hat nur auf uns gewartet, jetzt geht's richtig los und wurden dann relativ schnell eines Besseren belehrt.
Ja, das ist auch, glaube ich, meistens so, wenn man sich so intensiv mit irgendeinem Thema beschäftigt und dann das durchgeht und so, und dann vergisst man einfach, oh Mist, die Nachfragerseite, die muss ja auch irgendwie noch bedient werden. Ja, irgendjemand muss sich ja hinsetzen und wirklich das Ding bestellen quasi. Ja. Und er muss ja wissen, dass er das bestellen kann.
Wir haben wirklich gedacht, tausende von Leuten stürmen jetzt diesen Online-Shop und überlegen sich, was sollen wir als erstes kaufen? Ja, so war es nicht. Das kann ich sagen. Also wir hatten schon die ersten Besuche dann und es war auch so, dass die ersten Produkte gekauft worden sind. Aber es zieht sich dann doch auch über einen längeren Zeitraum. Und das war so ein kleiner Tiefpunkt, wobei wir uns da relativ schnell gefangen haben und haben gesagt, es ist halt einfach so, wir müssen weitermachen, müssen mehr Werbung machen, müssen mehr tun dafür. Und haben dann auch immer wieder neue Produkte reingeholt, Werbung gemacht, neue Partner gesucht, Vertriebsmöglichkeiten und nehmen dann auch solche Chancen wahr, wie einen Podcast mal aufzunehmen, mal einen Vortrag zu halten. Ja. Das war dann so der bis zum Dezember, im Dezember oder so Weihnachtsgeschäft, das war wirklich sehr gut, auch der Januar war sehr gut. Es gibt immer Höhen und Tiefen im Jahr, haben wir gemerkt, also wo dann wirklich mal viele Bestellungen reinkommen. Das letzte Jahr, also das, als wir dann wieder auf Kurs waren, kam so der nächste Tiefpunkt, den wir angesteuert haben, war das quasi, dass aus der kleinen Spielerei, aus diesem Online-Shop, aus dieser coolen Idee, aus dem Startup, dann doch auch ein richtiges Unternehmen werden musste, ein richtiges Wirtschaftsunternehmen, das irgendwo sein eigenes Geld verdient, weil es ja sonst jedes Unternehmen, das zu lang Miese macht, wird irgendwann draufgehen. Ja. Und das war dann unser nächster Plan, eben zu überlegen, wie können wir denn aus dem Startup ein richtiges Wirtschaftsunternehmen
machen. Habt ihr quasi Investoren, in Anführungszeichen, gewinnen können, die euch bei der Idee unterstützen? Ihr braucht ja auch eine Infrastruktur, eine Logistik, die irgendwie erstmal vorfinanziert werden muss.
Genau.
Oder habt ihr irgendwelche Externen gefunden, wie jetzt irgendwie die Stadt Bad Bockblet, die gesagt hat, wir stellen euch irgendwie kostengünstig die Räume zur Verfügung? Oder seid ihr da komplett in eigenes Risiko gegangen? Also
unser Plan war am Anfang immer, wir sind unsere eigenen Investoren, wir wollten keinen Fremden drin haben, weil wir, wie gesagt, das Ziel war, das für die Region zu machen. Wir hatten Angst, wenn ein fremder Investor da reingeht, dass der das wirklich so versucht, dann irgendwie die regionalen Erzeuger auszubeuten und die guten Produkte billig vielleicht einzukaufen und teuer zu verkaufen. Das war so unser Gedanke. Deswegen haben wir alles am Anfang alleine gemacht und auch alleine investiert. Von den Kosten her, ja, es sind schon Kosten aufgetreten, aber alles noch im Rahmen. Also wir haben jetzt nicht Haus und Hof gepfändet dafür.
Okay, aber ihr musstet, wenn ihr jetzt irgendwie Waren versendet, ihr kauft die nicht an, sondern ihr lagert die zwar, also die werden zu euch geliefert, dann lagern die bei euch, ihr verkauft die quasi und dann x Prozent nehmt ihr an Transaktionsgebühren oder sowas für euer Geschäft und der Rest geht quasi an den...
Ja, wir wollen das sehr fair unterwegs sein. Also wir haben immer gesagt, ein eigenes Lager komplett ankaufen und dann wieder verkaufen, das wäre logistisch oder geldtechnisch für uns ohne Investor nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir immer gesagt, wir suchen Partner, die mit uns auf Kommissionsarbeit arbeiten. Okay. Und es hat auch gut funktioniert. Klar, es gab einige, die haben 2019 dann erheblich profitiert. Also da laufen Produkte ohne Ende. Und es gibt aber auch Ladenhüter, wie wir feststellen mussten. Also es gibt dann einige Erzeuger, da ist halt teilweise fast kein Produkt rausgegangen, was dann immer sehr schade ist, und sind so Überlegungen, die halt einen vorantreiben und überlegt, wie könnte man das vielleicht zukünftig besser regeln oder besser in den Griff bekommen. Also wir haben es versucht, ohne Investor zu machen, und 2019 haben wir dann eben festgestellt, ja, wir müssen gucken, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen kriegen, und es ist einfach so viel, wir machen das beide nebenbei, wir haben beide gute Berufe und sind zeitlich da sehr viel eingespannt, das heißt, wir haben ein gewisses Zeitfenster in der Woche zur Verfügung, um diese Dorfzeile nach vorne zu bringen. Wir haben relativ schnell gemerkt, das funktioniert zu zweit einfach nicht nebenbei. Damit sich einer selbstständig macht damit, dafür hat das Geld einfach nicht gereicht, weil wir immer noch auf dem Weg waren, quasi das Unternehmen so hinzukriegen, dass es quasi 0-0 rauskommt, was 2019 eigentlich auch funktioniert hat. Aber dafür, dass einer sich selbstständig macht mit dem Unternehmen, dafür hätte es einfach nicht gereicht, und auch die Hochrechnungen haben ergeben, dass wir schon einiges wachsen müssten, um jemanden so anzustellen. Weil unser System war eben, sind wir auch sehr fair mit den Erzeugern, dass wir sagen, wir nennt uns eure Preise, also wir gehen nicht wie ein Discounter her und sagt, wir brauchen den Preis, sonst können wir euer Produkt nicht anbieten. Nee, wir sind zu den Erzeugern und haben gesagt, was ist denn euer Produkt für euch wert? Und wir gehen dann her und schauen im Internet, was wir daraus machen können. Die Spannen sind dann halt relativ gering, und es wird sich auch in Zukunft das ein bisschen ändern müssen, aber da können wir später nochmal drauf eingehen. So war das dann 2019, und es ist gut gelaufen, wir wachsen. Es war jetzt nicht so, wie wir am Anfang gedacht haben, dass wir durch die Decke schießen, aber es nimmt Stück für Stück zu. Und 2019 haben wir auch wieder einige Pakete verschickt. Also es waren bestimmt 1000 bis 1200 Pakete, die wir verschickt haben. Was dann doch eigentlich relativ ein guter Erfolg ist. Da hat sich bloß am Anfang einfach mehr erhofft.
Ja.
Jemanden anzustellen kam auch nicht für uns in Frage, weil es wird wahnsinnig an Geld oder Personalkosten produzieren. Wir haben dann einen anderen Weg gesucht und haben dann uns letztendlich entschieden, einen Investor zu suchen, beziehungsweise sind wir da ein bisschen zufällig drauf gekommen, haben im Sommer letzten Jahres den Jens kennengelernt, der kommt aus der Ecke von Lohr, und wir hatten immer gute Beziehungen nach Lohr, weil die auch überlegt haben, sowas bei sich aufzubauen, weil sie die Idee einfach gut finden. Ja, und man hat sich dann bei einem Abendessen mal getroffen, hat man sich unterhalten, und er hat von Anfang an gesagt, er ist auch noch relativ jung, Mitte 30, und er fand die Idee von Anfang an gut und würde da gern das unterstützen und würde das gern großziehen. Und wir haben uns letztendlich jetzt entschieden, das zu machen. Vor allem, weil er bringt nochmal einen ganz anderen Spirit da rein, einen ganz anderen Geist.
Was hat er für einen Background? Also wo kommt er her?
Also er kommt aus Lohr direkt. Ja. Die Eltern haben irgendeinen Metallbetrieb in Lohr. Er arbeitet auch teilweise in China.
Okay.
Was aktuell ein wenig schwierig ist.
Ja.
Also er sitzt noch in Deutschland.
Ja.
Aber hat immer den Bezug zur Regionalität.
Okay.
Und das war so der Grund, für ihn da reinzugehen. Und er hat ein gutes unternehmerisches Verständnis, was uns natürlich auch weiterhilft. Und so haben wir Ende letzten Jahres eben beschlossen, okay, wir setzen das so um und ziehen seitdem jetzt ein neues Konzept auf.
Okay, mit ihm zusammen, also mit seiner Finanzstärke, mit seinem Netzwerk.
Genau, so, okay. Genau. Also er unterstützt uns da, nicht nur durch Know-how, sondern auch finanziell einfach, weil wir merken, wir müssen es ein bisschen anders machen. Wir müssen, also die Devise ist einfach für uns, wir werden zukünftige Aufgaben vergeben müssen. Also wir wissen, wir werden jetzt das Lager aussortieren, also die komplette Bestellprozess, Lagerung, Wareneingang, Warenausgang, Bestellung, Kommissionierung, Versenden, das geht nach Mariabildhausen.
Okay.
Also es war auch ein ganz gutes
Aber irgendwie. Das ist ja witzig, also das ist ja, mit Lohr hat das ja, also es ist ja Richtung Aschaffenburg die Ecke,
ja,
aber
genau.
Das hat ja mit Mariabildhausen erstmal gar nichts zu tun.
Ja, aber Mariabildhausen ist ein guter Kunde von uns, und die Produkte werden auch viel bei uns über einen Onlineshop bezogen.
Die machen ja auch regionale Produkte.
Genau, ja, die sind die Dominkus Ringeisenwerke, die per Inklusionsarbeit, also Inklusion von behinderten Menschen in Alltagsprozesse, eben Produkte herstellen, und sind echt tolle und schöne Handwerksprodukte dabei und verkaufen sich bei uns im Shop ganz gut. Und wir haben dann so Gespräche geführt, und dann ist mir irgendwie drauf gekommen, dass die Mariabildhausen auch neue Aufgabengebiete eben für diese behinderten Menschen suchen, um die besser in den Alltag so einzugliedern. Und da sind wir eben drauf gekommen, ja, wie können wir das machen? Also wir können Aufgaben vergeben, ist kein Problem. Ja. Und so haben wir, die haben dort die Flächen zur Verfügung, die haben Lagerräume, die haben ja selber auch ein eigenes Lager.
Der Rainer Bühner mit seiner Kaffeerösterei.
Der ist ja auch dort.
Ja.
Die unterstützen sich auch gegenseitig. Und so haben wir jetzt das Ganze aktuell, also die Gespräche geführt, und werden wahrscheinlich jetzt im Sommer diesen Jahres eben von hier in Bad Pocklet rausgehen. Und das Lager wird dann komplett dort nach Mariabildhausen verlegt.
Und ihr macht dann quasi Vermarktung, die Infrastruktur weiter auszubauen.
Genau, genau.
Und der Bestellprozess läuft dann irgendwie über Maria Bildhausen.
Ja, wir haben halt im letzten Jahr dann gemerkt, dass wir uns nicht auf das Wesentliche konzentrieren können. Ja. Also wir haben so viel operative Arbeiten wie das Verpacken, der Kundenkontakt, dass uns das eigentlich die Zeit genommen hat, das ganze Projekt weiterzuentwickeln. Und da wollen wir wieder hin, dass wir quasi die operative Arbeit vergeben an Dritte und wir versuchen im Hintergrund das größer zu machen, neue Anbieter zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, Marketing zu betreiben, den Shop auszubauen, all die Dinge, die wir machen wollen. Und wir haben uns das Ziel gesteckt, dass wir 200 bis 300 Anbieter in dem Jahr in den Shop mit reinkriegen wollen. Also wir wollen die Vielfalt wirklich...
Wie viele habt ihr aktuell?
50.
Oh,
also so roundabout 50.
Aber meine sportliche Wachstumsanlage.
Wir haben sportliche Ziele für das Jahr angestrebt. Aber dann auch durch den Jens, durch unseren Investor, der da einfach auch eine Marschrichtung vorgibt und sagt, so, das wollen wir jetzt machen. In den nächsten Tagen wollen wir jetzt eine Umfrage starten, dass wir einfach die Menschen mal fragen, auf der einen Seite unsere Kunden, die bei uns bestellen, und auf der anderen Seite die Erzeuger, was erwartet ihr denn von der Dorfzeile? Was erwartet ein Kunde, wenn er bei uns in den Onlineshop reingeht und hat eine Vorstellung von regionalen Produkten? Was wünscht er sich? Wie muss sowas für ihn aufgebaut sein, um einfach näher am Kunden zu sein? Und gleichzeitig beim Erzeuger eben auch zu fragen, was erhoffst du dir? Was fehlt bei dir, was die Dorfzeile ergänzen könnte?
Ja.
Um einfach näher am Kunden und am Erzeuger zu sein und die Plattform so zu programmieren, dass der größte Nutzen für Kunden und Erzeuger einfach entsteht.
Wie auf die 1.000 bis 1.500 Bestellungen vom letzten Jahr, auf wie viele Kunden verteilt sich das? Also
boah, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, also wir reden da vielleicht von 750, 850 Kunden,
die bestellt haben. Also hast du so ungefähr plus minus zwei Bestellungen pro Kunde?
Ja, nicht ganz.
Aber
also es gibt, sagen wir mal, ein Drittel der Kunden haben schon öfter bestellt.
Okay.
Also wir haben ein Drittel Stammkunden und zwei Drittel Neukunden.
Okay.
Also es gibt schon immer wieder Kunden auch, die schon zum 5., 6. Mal bestellt haben.
Okay.
Was uns natürlich zeigt, dass es doch vielleicht gar nicht so verkehrt ist, was wir machen.
Ja. Und wo kommen die Leute her? Ist das denn auch eher regional, also aus dem Nachbardorf oder Landkreis, irgendwie Bad Kissing, Rhön-Grabfeld, oder ist es auch irgendwie bayernweit, bundesweit? Mhm. Wie ist das so die?
Wir haben immer am Anfang gedacht, von der Region für die Region.
Ja.
Natürlich ist die Kaufkraft in der Rhön jetzt nicht so stark, wie sie in Ballungsgebieten ist. Deswegen haben wir auch überlegt, wo sind denn Ballungsgebiete, die Rhön kennen? So Fulda, Frankfurt, die Richtung, Würzburg kennt noch die Rhön. Aschaffenburg vielleicht nicht so, aber Lohr zum Beispiel. Und man soll sich, im Marketing geht es ja immer so, man soll sich den Musterkunden mal zurechtmalen und danach soll man seine Marketingmaßnahmen ein bisschen stricken. Das kann man bei uns gar nicht sagen. Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland.
Okay.
Wir haben schon zu Weihnachten Biogänse zum Bodensee verschickt. Wir schicken Bier nach Berlin. Wir schicken Rahmenbeete an die holländische Grenze hoch. Köln haben wir ein paar Bestellungen. Also es ist irre, wie deutschlandweit wir verschicken, was in erster Linie gar nicht unser Gedanke war. Und vielleicht auch wieder dieses Regionale ein bisschen hinterfragen lässt. Ne? Was will ein Berliner mit einem regionalen Bier aus Rhön?
Wobei, ich weiß nicht, ob diese, das wäre ja dann quasi so ein bisschen abschotten, ne?
Wenn du sagst,
okay, irgendwie nur Rhön-Grabfelder Bier darf nur in Rhön-Grabfeld getrunken werden, da kann ja keine Weiterentwicklung geschehen.
Genau.
Also ich glaube, es ist schon, also wenn die Wertschöpfung hier stattfindet, aber der Vertrieb, also ihr quasi das Geld von extern hierher zieht, um dann hier was aufzubauen, irgendwie die Region zu fördern, das ist, glaube ich, schon sehr...
Ja,
bringt einen höheren Mehrwert.
Diese Gedanken haben uns natürlich auch beschäftigt. Wir haben gesagt, jetzt schicken wir Bier nach Berlin hoch. Ist das denn überhaupt so sinnvoll? Aber dann kam uns wieder unser Ursprungsgedanke, wir wollen den regionalen Erzeugern hier helfen. Und wenn das heißt, dass wir von einer kleinen Brauerei, einer kleinen Schnapsbrennerei, Kartoffeln oder so, dann doch vielleicht auch mal weiter wegschicken müssen, dann helfen wir ja trotzdem der Region.
Absolut.
Der Region, die sich schwer tut, vielleicht ihre tollen Produkte zu vermarkten, bekannter zu werden, besser zu werden und vielleicht auch Besucher anzulocken. Also das ist ja alles so das Ziel. Und deswegen haben wir auch das überhaupt gar nicht blockiert, sondern haben gesagt, toll, die sollen alle kennen, was es für tolle Produkte bei uns in der Rhön gibt. Und mit jedem verkauften Produkt haben wir wieder einen Erzeuger hier unterstützt.
Ja.
Und deswegen beugen wir uns quasi diesem Kundenwunsch.
Okay, und was für Produkte, hast du jetzt schon mal ein paar genannt, aber was ist so, sind so die meisten, die da nachgefragt werden? Ist es eher das Bier? Ich habe festgestellt, irgendwie, es gibt enorm viele Brauereien, kleine, hier aus der Region, oder ist es irgendwie Fleischpakete oder Getreide, wobei Fleischpakete eher nicht, weil das verderblich ist?
Doch, haben wir auch.
Auch, okay.
Ja, es ist ganz lustig. Also das, was es am meisten bei uns in der Rhön gibt, sind Brennereien. Was wir an Schnaps hier in der Rhön haben, ist ja irre.
Ja.
Und das sind auch so, die, würde glaube ich sagen, ist mit das meiste, was wir bei uns im Shop haben, sind einfach Schnäpse. Wobei das dann doch, also wir haben jetzt ungefähr 800 Produkte mit Variantenartikeln im, bei uns im Online-Shop drin. Da sind, sind vielleicht, weiß nicht, 150 Schnäpse. Also wir haben viel drin. Wir haben sämtliche Gewürze drin, was es vielleicht bei uns so gibt. Wir haben Weine drin, wir haben Nudeln drin, wir haben Biere drin, Spirituosen haben wir genannt. Jetzt muss ich noch überlegen, was wir noch. Mehle haben wir drin. Natürlich die ganzen handwerklichen Produkte von einzelnen Handwerksunternehmen oder Schreinereien. Maria Bildhausen ist ja auch im Betrieb, so ein Handwerksunternehmen. Kerzen von Maria Bildhausen haben wir drin. Ja, also Kaffee, also, die Kaffee, die Rösterei vom Rainer Bühner, die ist bei uns mit ihrem Kaffee vertreten. Kann man, klar kann man jetzt sagen, Kaffee ist Kaffee wirklich regional, er kommt irgendwie aus Kolumbien daher und wir dann, aber der Rainer kauft die Rohbohnen ein, verarbeitet es bei uns weiter. Warum sollte man ihn da nicht unterstützen?
Ja.
Und ja, das ist so kleine Auswahl an Produkten, die bei uns im Onlineshop drin sind.
Und wie wird der Kunde quasi auf euch aufmerksam? Hast vorhin ein paar Kanäle genannt, Facebook, ihr habt eine Homepage. Macht ihr da auch aktiv Werbung dann? Also irgendwie versucht ihr da irgendeine Content-Strategie zu fahren, dass ihr sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie Reichweiten generieren mit lokalem Content, also irgendwie, was in der Region passiert, irgendwie diesen Dorftratsch, ich weiß nicht, was du auch vorhin gesagt hast, irgendwie die Dorf-News quasi, dann nochmal irgendwie voranzutreiben, um da auch nochmal das wirkliches Dorfleben aufzumalen oder aufzuzeigen oder erlebbar zu machen? Oder wie generiert ihr quasi Reichweite dann? Weil das ist ja quasi auch die ein Part, dass ihr Wertschöpfung machen könnt.
Genau. Also wir haben am Anfang sehr viel Wert auf Social Media Marketing gelegt, einfach organische Reichweite zu erzeugen im Social Media. Instagram, Facebook, durch Bilder, durch verschiedene, einfach so Posts, wenn wir irgendwo bei einem Erzeuger waren, wieder vom Bauernhof und die Kuh Elsa kennengelernt haben, dann haben wir ein Selfie mit der Kuh Elsa gemacht und haben es hochgeladen. Das kam ganz gut an und das verfolgt man weiter, ist ein bisschen weniger geworden, weil einfach die Zeit 2019 ein bisschen gefehlt hat. Dann gehen wir viel auf regionale Messen. Wir waren jetzt zum Beispiel auf der Mainfrankenmesse in Würzburg vertreten. Da hatten wir einen tollen großen Stand mit ein paar Partnern von uns. Und Vorträge und so weiter, aber wir versuchen uns im Internet einfach am besten zu vertreten und ich glaube, dass viele über Google wirklich uns finden. Also wir haben natürlich auch analytische Systeme dahinter laufen, um das zu verbessern. Aber umso länger man mit solchen Systemen arbeitet, umso besser wird es natürlich dann auch.
Ja, es muss ja so ein Lerneffekt rein, ein bisschen Erfahrung sammeln. Jetzt irgendwie, wenn ihr im Januar 2018 quasi angemeldet habt, im Sommer angefangen, also habt ihr jetzt
eineinhalb Jahre
sowas, ist jetzt noch nicht die krasse Erfahrung, ne?
Also, genau.
Das kommt dann
für uns. Wir haben ein tolles System, wir haben ein lernfähiges System, also so, heutzutage ist es ja wirklich klasse.
Ja.
Wir haben zum Beispiel ein Lagerwarenwirtschaftssystem, das immer intelligenter wird und dann auch Bestellungen voraussagen kann dann sagen, nicht so, ich habe die letzten 3 Monate jede Woche die Produkte verkauft. Seht zu, ich brauche die Woche so und so viel Produkte auf Lager, dass wir dann auch vorausschauend arbeiten können. Also das sind alles so Dinge, die wir integriert haben. Das System lernt quasi jetzt auch noch bei uns.
Okay. Und wie lange dauert das dann quasi? Also wenn ich jetzt was bestelle, ich sehe das irgendwie im Internet, wie lange braucht es, bis es bei mir ist?
In der Regel 3 bis 5 Werktage.
Okay, das ist ja eigentlich schon.
Das haben wir, sehr das haben wir gesagt. Jetzt ist es so, dass wir so 60-70% unserer Waren auf Lager haben.
Ja.
Was wir nicht auf Lager haben, sind frische Produkte. Also wir haben wirklich auch Eier oder Fleisch von verschiedenen Metzgereien oder Wildhändlern teilweise auch. Also wir haben ein komplettes Wildfleisch mit Rehrücken, Wildschwein, Bratwürsten und lauter so Sachen. Das verschicken wir direkt vom Erzeuger, weil wenn wir das einlagern bei uns, dann wird es kaputt gehen. Wir wollen einfach den einen Schritt überspringen und sagen direkt vom Erzeuger. Wir haben Kühlversand, haben uns überlegt, wir wollen ja auch nachhaltig unterwegs sein. Wir haben einen Kühlversand aus Hanf und Stroh. Das ist ein bayerischer Hersteller. Okay. Werden die paar ganz normalen Pakete im Prinzip mit Hanf und Strohpanelen ausgekleidet. Und das reicht zur Isolierung dann. Und dann kommen dann Kühlakkus rein. Das ist das Einzige, was aus Plastik ist da drin. Das Kühlakku wird Wasser eingefroren. Wäre zur Not auch wiederverwertbar. Also das Hanf und Stroh ist auch wiederverwertbar, in wo auch immer man das verwendet. Oder man kann es auf den Kompost legen, ist kompostierbar. Das war auch so ein Grund von uns, wir wollen keinen Styropor oder irgendwas verwenden, sondern dann auch lieber mit solchen nachhaltigen Produkten arbeiten. Weil regional schließt für mich oder für uns gleichzeitig auch Nachhaltigkeit mit ein.
Ja, vor allem als Biosphärenreservat,
Rhön. Ja. Wir sind eh auch biozertifiziert.
Das also trefft ihr eigentlich voll den Zeitgeist aktuell.
Wir hoffen es. Wir hoffen es. Also wir wollen im Prinzip den Bauern-Dorfladen, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ins Internet holen. Dass jeder auf die tollen Produkte der regionalen Erzeuger zugreifen kann.
Und es ist ja dann quasi eine Plattform, die ihr den dem Anbietern, quasi den Landwirten zur Verfügung stellt. Und der Verbraucher, der Nutzer kann sich darüber informieren. Wie schafft ihr noch einen weiteren Mehrwert oder eine weitere Schlüsselinteraktion für die Nutzer bzw. auch für die Anbieter auf der Plattform? Also wie muss ich mir das die Dorf-News vorstellen? Also ihr wollt ja wirklich ein komplettes Dorfleben darstellen. Genau. Was muss man sich da so drunter vorstellen oder was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, wir wollen halt die Geschichte, also man verkauft ja immer über Stories. Storytelling ist ein Thema natürlich bei uns im Onlineshop und wir brauchen überhaupt keine Geschichten erfinden. Die ganzen Erzeuger, die bei uns drin sind, haben die besten Geschichten der Welt.
Ja.
Das ist wirklich so, dass die Kuh einen Namen hat oder das Huhn, das die Eier legt und die Nudeln, wie sie produziert werden, dass das alles, da stecken wirklich tatsächlich fantastische Familiengeschichten dahinter aus Familienunternehmen oder Käsereien, die den tollen Käse hinstellen mit den eigenen Kühen. Und diese Geschichten wollen wir in den Onlineshop eben reinholen. Dass jeder weiß, wenn ich jetzt den Käse, die Nudeln, das Fleisch bestelle, wie denn das dazu kam. Dass überhaupt was für eine Geschichte dahinter steckt. Dass auch jeder weiß, das ist nicht irgendwie ein Fake-Produkt oder sonst irgendwas, sondern das ist ein richtig reales Produkt aus einer tollen Region mit einer tollen Herkunft und einem tollen Hintergrund, einer guten Geschichte hinten dran.
Ich glaube, normalerweise sollte man ja bei Lebensmitteln, das Grundnahrungsmittel, sollte der Preis nicht das Ausschlaggebende sein, sondern hinten dran, was die Qualität, geliefert wird. Wobei das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben die letzten Jahre, leider. Hm. Und ich glaube, durch eine gute Geschichte kann man da auch wieder mehr, also wird der Preis dann auch nebensächlich. Also wenn ich weiß, wer dahinter steht, hinter den Eiern, die da geliefert wurden, hinter dem Mehl, hinter dem Schnaps, wer da irgendwie den gebrannt hat und so. Wenn ich einen persönlichen Bezug dazu habe, bin ich auch ganz anders, glaube ich, bereit, andere Preise zu bezahlen, beziehungsweise achte da gar nicht mehr so drauf.
Ja, das ist ja auch ein großer Punkt, den du ansprichst. Wir sind halt einfach kein Discounter. Das muss jeder wissen, der auf den Onlineshop reingeht. Es sind tolle regionale, unter Familieneinflüssen hergestellte Produkte. Und die können einfach preislich mit Produkten bei einem Discounter nicht mithalten. Wobei ich sagen muss, sollen sie auch gar nicht, weil die qualitativ in einer ganz anderen Liga spielen. Und ich möchte einfach nicht, dass die Erzeuger hier, die ihre Produkte so herstellen, dass die auch den Wert der Produkte bekommen dafür. Also es hat ja immer, Geld ist ja immer ein Thema, aber es gibt ja immer einen gewissen Wert von einer Sache. Und für mich hat ein Ei oder ein Stück Fleisch, das hier auf der Weide gewesen ist oder das hier von einem Huhn, glücklichen Huhn gelegt wurde, das auf der Wiese lebt, einen ganz anderen Wert wie ein Huhn, das irgendwo in der Massentierhaltung in Holland unterwegs hat. Und das müssen die Leute einfach wieder erkennen. Und ich finde es wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht.
Aber ist nicht auch so ein Bequemlichkeitsfaktor mit ausschlaggebend dafür? Also ich jetzt überlege, irgendwie zu einem Direktvermarkter zu fahren, das sind meistens nicht die Wege, die ich irgendwie habe. Also wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre oder sowas, fahre ich meistens halt nicht irgendwie, so liegt der Direktvermarkter nicht auf dem Weg nach Hause. Der Supermarkt ist aber irgendwie um die Ecke, deswegen halte ich da nochmal schnell an. Mhm. Ich glaube, das ist ein Punkt, so warum das nicht so läuft vielleicht, aber auch und diese einhergehende Bequemlichkeit damit, und das löst dieses Problem löst ihr eigentlich.
Ja, genau.
Durch drei bis fünf Tage.
Das ist Sinn und Zweck der Sache, genau dieses Problem zu lösen. Klar, man muss sich am Sonntag vielleicht Gedanken machen, was möchte ich die Woche essen. Gut. Und bestell das dann, damit ich es zum nächsten Wochenende habe.
Ja.
Was wir auch mittlerweile schon anbieten, sind so Gemüsekörbe zum Beispiel oder auch, wir haben hier Abholstationen, dass man sich seine Waren bestellt und bekommt dann einen Abholtermin genannt und dann kann man auf dem Weg von der Arbeit zu Hause einfach bequem seine Abholtasche oder seine gepackte Tasche hier abholen. Und mit solchen Ideen oder mit solchen Dingen versuchen wir einfach, diese Bequemlichkeit zu nehmen. Einfach wieder, oder keine Ausrede zu liefern, ich gehe jetzt lieber in den Supermarkt, weil es bequem und einfacher ist, sondern dass man keine Ausrede mehr hat, auf regionale Produkte zu verzichten.
Ja, und ihr kommt ja quasi immer näher zum Verbraucher. Ich hatte das im ersten Podcast mit Eddie, er ist ja Landwirt.
Genau.
Und seine Tochter hat ja auch, glaube ich, einen kleinen Dorfladen.
Total toller Dorfladen. Ja. Versucht verpackungsfrei das zu machen, also die sind auch richtig gut unterwegs. Richtig toll.
Steht auch noch auf der Agenda.
Soll jeder mal reinschauen, der hier zuhört.
Okay, sehr gut. Ich bemühe mich auch, dass ich sie im Podcast kriege. Aber er hat auch gemeint, dass die Landwirtschaft sich sehr, sehr weit vom Verbraucher halt entfernt hat, dass gar nicht mehr so klar ist, was steckt jetzt eigentlich hinter der Fleischverpackung, die irgendwie in der Gefriertruhe im Aldi oder im Edeka liegt. Die Story dahinter ist nicht mehr bekannt. Deswegen verliert der Verbraucher irgendwie jegliches Gefühl für den Preis, für den Aufwand dahinter. Und
ja, das geht nur, wenn man die Geschichte erzählt, was da wirklich dahinter steht. Vielleicht auch neue Medien nutzen, wie Podcasts oder Videos oder Blog-Einträge, dass man sich wirklich Leute dazu holt. Also
aber Aufklärungsarbeit.
Aufklärungsarbeit ist ganz wichtig zu leisten.
Ich hatte Christian May, Biohofmeier, ist ja auch für mich ein Bilderbuch, Landwirt oder Schweinelandwirt.
Ja, genau, mit seiner Frau Rebecca.
Ja, genau, und die hat jetzt neulich auch Geburtstag, alles Gute nachträglich.
Alles Gute, Rebecca, wenn du uns hörst. Ja.
Er sagt, klar, er sieht traumhaft aus, ne? Also da fühlt sich, man merkt nichts, dass da irgendwie Schweine gehalten werden, man riecht nichts, es ist super hell, super offen, die Schweine sind super glücklich, aber das ist ja leider nicht der Normalstatus, normale Bauernhof. Und sagt zwar, klar, freut er sich, wenn ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, wenn die Schulklassen und so weiter und so fort bei ihm vorbeischauen, aber dann lernen die ja eigentlich ein verzerrtes Bild kennen. Sie sehen dann halt irgendwie das Beste vom Besten, was halt geht, aber nicht, wie die Realität ist. Und dass man da, glaube ich, dann auch da mehr irgendwie auf so diese nicht so positiven Aspekte von Landwirtschaft aufzeigen sollte, wie es halt nicht funktionieren sollte, dass man da, glaube ich,
das mache ich
in die andere Richtung nochmal kommunizieren sollte.
Das mache ich meistens auf Vorträgen. Wenn ich irgendwo geladen bin, einen Vortrag wirklich über die Dorfzeile zu halten, dann fange ich an mit ein paar Bildern, schockierenden Bildern, wie es wirklich nicht sein sollte, von Massentierhaltungen, von Plastik am Strand, Plastik in den Meeren, wie die Realität aussieht. Und dann fange ich eigentlich erst an zu erzählen mit unserer Idee, weil dann bekommt man einen ganz anderen Hintergrund und sieht, okay, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen, wir müssen vielleicht doch ein bisschen umdenken.
Okay. Also ihr versucht das schon so richtig Missionarsarbeit quasi auch zu betreiben, um wieder...
Ist auch ein Teil von der Dorfzeile. Ja. Es ist wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist ganz wichtig und das kriegt man, wie gesagt, über verschiedenste Medien hin.
Jetzt mal einen ganz harten Schwenk von einem ernsten Thema zum etwas lockeren Thema. Was war so das Witzigste, was du im Dorfleben, im digitalen Dorfleben erlebt hast? Wenn du sagst, okay, du willst das Dorfleben darstellen, da gibt es ja auch mal irgendwelche Dorfgeschichten.
Ja, also mir fällt jetzt wirklich spontan überhaupt keine ein.
Habe ich eine gute Frage gestellt?
Ja, genau. Vielleicht stellen wir sie zurück, vielleicht fängt noch was, vielleicht fällt mir noch was ein dazu.
Okay. Dann hast du gesagt, okay, ihr steigert jetzt von 50 Leuten, die quasi Produkte auf eurer Seite anbieten, auf 200.
Ja.
Alles dann aus Rhön-Grabfeld, Bad Kissing oder
also unser Einzugsgebiet Rhön? Einzugsgebiet ist die Rhön, wobei wir jetzt keine klare Grenze ziehen und sagen, das Dorf ist in der Rhön und 100 Meter weiter hört die Rhön auf und das Dorf da nicht mehr wieder zu. Also wir sagen immer Rhön plus nähere Umgebung. Das ist so unser Part, den wir... als unser Ding, unser Einzugsgebiet
sehen, quasi.
Unser Einzugsgebiet sehen.
Und wie läuft es dann ab Sommer? Also wenn jetzt irgendwelche potenziellen Anbieter quasi zuhören, ab Sommer müssten die dann quasi ihre Ware nach Bad nach Maria Bethausen quasi senden. Und da würde das dann quasi erstmal zwischengelagert, bis dann quasi die Bestellung kommt.
Genau, bis die Bestellungen kommen. Also es gibt zwei Möglichkeiten in Zukunft, das wird so sein, dass wir wir unsere Margen, wir haben momentan versuchen, immer so 20-30% Marge auf die Produkte zu kriegen, was sehr schwer ist und was vielleicht auch die Verkaufszahlen ein bisschen beeinflusst, weil es dann doch auch teurer wird. Wir wollen ein bisschen weg von dem und wollen es quasi den Erzeugern überlassen, was sie wollen. Also wir gehen her, wir bekommen das Produkt, wir machen eine geringe Marge drauf, vielleicht von 5%, und versuchen schon auch preislich attraktiv zu bleiben im Internet. Und das ist eigentlich so das Basic. Da kann dann jeder Erzeuger überlegen und kann dann sagen, ich habe das Produkt jetzt da drin, ich habe das bei mir selber im Hof, ich lasse das dort liegen, und wenn eine Bestellung kommt, dann bekommt er von uns Lieferschein, Versand, Etiketten, alles drum und dran und muss das dann einfach nur noch verschicken.
Also quasi, dass er selber den Versand übernimmt.
Genau. Okay. Also einen Versand übernehmen, also er muss packen und das zur Post bringen, Versand, Etiketten, und so bekommt er alles von uns,
Wenn
wir über DHL halt als Massenversender ganz andere Preise beziehen können. Und wir wollen das nutzen, dass wir als Gemeinschaft eben bei den größeren Anbietern wie DHL und
auch in eine bessere Verhandlungsposition
reinkommen, genau,
bessere Preise.
Bei Kartonagen, bei allem Möglichen, was es gibt. Also es ist einfach besser, als Gemeinschaft da aufzureden. Und das ist so unser Low-Level-Angebot, dass wir eben sagen, okay, wir nehmen die Produkte in den Shop, aber jeder ist für sein Produkt selber verantwortlich. Und dann gehen wir hin, also jeder muss natürlich eine gute Beschreibung liefern zu seinem Produkt, Bilder selber machen zu dem Produkt, und einfach das Produkt ein bisschen in Szene stellen. Und kann dann natürlich auch selber Werbung machen. Und dann gehen wir her und bieten einfach verschiedene Leistungen an. Wenn dann einer sagt, bei mir auf dem Hof, dafür kümmert er sich, ich habe keinen Platz, das zu lagern, dann haben wir jetzt in Maria Bildhausen genug Platz in Zukunft zu sagen, du, dein Produkt zu uns, wir übernehmen das Fulfillment für dich. Du musst dich um nichts kümmern, du stellst einfach das Produkt zu uns und kostet dann, keine Ahnung, 5 € im Monat zum Beispiel.
Ja.
Also so eine Art Leistungskatalog. Dann können wir Bilder machen, dann haben wir momentan, also wir bauen ein Netzwerk auf, wir haben Influencer, wir haben Leute, die Produkte schreiben können, Blog-Einträge schreiben können. Das bauen wir jetzt alles gerade auf, ein richtiges Netzwerk, sodass wir dann wirklich auch, dass auch der Bauer, also es kann der Bauer zu uns kommen, der sagt, ich habe meine Kartoffeln, aber ich möchte die selber bei mir auf dem Hof haben.
Ich möchte aber nur euren Markt
nutzen,
eure Reichweite
quasi. Genau, ich möchte die nur im Internet anbieten, verschicken, ich kümmere mich um alles selber.
Ja.
Der muss dann im Prinzip nicht mal mehr für seine Kartoffel bezahlen oder so, der kann da einfach kostenlos rein. Es kann aber auch den Bauern geben, der sagt, oh, ich habe keinen Platz für meine Kartoffeln. Bitte nehmt es, kümmert euch drum, macht den ganzen Vertriebsweg, ich will damit nichts zu tun haben, ich bin Bauer, ich will Sachen anpflanzen, aber ich möchte nicht verkaufen und nicht auf Märkte gehen. Und dann übernehmen die mir das natürlich. Und so Stück für Stück wird es einen Leistungskatalog geben, und das ist eine fairere Art und Weise, miteinander umzugehen.
Klar, du bepreist dann nur die Leistung, die auch in Anspruch genommen wird, und schaffst dann auch Transparenz und Planungssicherheit auch für die Anbieter.
Und es kann sich jeder überlegen, wie er dieses Medium nutzt. Es kann auch einer, man ist niemandem böse, wenn er sagt, ich komme allein relativ gut zurecht, ich brauche so einen Onlineshop nicht. Ist aber für uns schön, wenn einer bei uns mit reingeht. Deswegen sagen wir, wir bieten das auch kostenlos an, dass einer mit reingeht, wenn er sich selber um sein Produkt kümmert.
Okay.
Also das ist so, ja, wir wollen nach wie vor die Region unterstützen. Das kriegt man nur hin, wenn wir gut zusammenarbeiten und fair miteinander umgehen.
Mein beruflicher Background ist, ich komme aus einer Genossenschaftsbank. Gut, eine Bank ist jetzt per se, kann man Finanzkrise und so drüber reden, aber die genossenschaftliche Idee, das ist ja jetzt nicht nur speziell auf Banken bezogen, sondern gibt es auch andere Formen. Ist das dann eigentlich ein Modell für euch eigentlich auch, wo man über Mitgliedschaft, über so ein Gemeinschaftsgefüge, einer für alle für einen, dieses Solidaritätsprinzip da arbeiten kann, oder ist es eher so ein Plattformgedanke, irgendwie Internetökonomie?
Ist natürlich auch mit dabei. Also kann man auch überlegen, wir haben jetzt in die Richtung noch nicht nachgedacht, wirklich zu sagen, es gibt jetzt Mitgliedsbeiträge oder Mitgliedschaft, und wir machen da vielleicht auch einen Verein irgendwie auf, Dorfteile e.V., weiß ich nicht. Ja. Warum nicht? Das sind so Gedanken, versuchen wir immer ein bisschen zu spinnen. Aber uns ist es auch wichtig, unsere Sachen regional zu halten. Also wir sind auch, unsere Bank ist die VR-Bank in Bad Kissingen, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen keine Online-Bank, keine Internet-Bank, wir bleiben hier regional. Deswegen auch unser Lager, unsere Kartonagen, die wir beziehen, ist alles irgendwie regional. Unser Server, auf dem der Shop läuft, ist auch weitestgehend regional. Den gibt's jetzt hier nicht in der Rhön, so Serverstationen, aber wir sind hier in
Nürnberg angesetzt. Die Rhön Cloud, glaube ich. Kennst du die aus Helens oder Tann? Nee. Müssen wir mal recherchieren.
Echt?
Okay. Da gibt's einen, ich hab's nur so über 4-5 Ecken, kriege ich das ein bisschen mit. Eine ehemalige Klassenkameradin, ihr Bruder hat da, glaube ich, irgendwie die Rhön, ich bin nicht sicher, ob das wirklich Rhön Cloud heißt, aber die haben wohl
Okay. Cloud-Anbieter. Ja, gut zu wissen, das gucken wir uns dann nachher gleich mal an.
Ja, ich schau mal. Und ich würde es auch gleich, glaube ich, dann mal in die Shownotes reinhängen, falls es jemand anderen noch interessiert, wie die Kollegen da heißen. Vielleicht gewinne ich die auch zum Podcast. Wenn
schauen, ja, klar. Also es gibt auf jeden Fall genug Potenzial, noch ein paar Podcast-Folgen für dich aufzunehmen hier in der Region.
Ja, ich glaube auch. Also bei jedem Besuch ergibt sich was Neues. Hm. Und das ist ja eine ähnliche Idee, die ihr verfolgt, also jetzt mit einem ganz anderen Produkt. Ich kommuniziere ja quasi nur und nehme halt auf, was es in der Region gibt, aber auch einfach, um darzustellen und auch zu zeigen, es gibt hier super, super spannende Geschichten. Sie müssen einfach nur erzählt werden. Mhm. Die Leute sind hier nicht irgendwie langweiliger als die Städte aus Berlin, Hamburg oder so. Die sind halt, haben eine andere Wertekultur, irgendwie andere Rituale, aber trotzdem sind die super spannend und hier passiert passieren richtig tolle Sachen und das ist so ein bisschen die Idee hinterm Podcast.
Ja, cool. Wie gesagt, wir ziehen alle an einem Strang, nur dann wird's super.
Ja, und ich finde auch so eine Region Rhön, wie die Rhön, ich habe sie lange unterschätzt, aber mittlerweile...
ja, so vielseitig halt.
Ja, also es ist mega spannend, es ist eine tolle Gegend zum Wandern, zum Erholen und ich merke auch immer mehr, wie toll das, also welche Vorteile es hier auch einfach hat im Gegenzug zu einer größeren Stadt. Ja, jetzt nochmal abschließend die Frage. Ist dir was eingefallen? Eine spannende oder eine witzige Dorfgeschichte oder?
Ach, ich bin so gefesselt davon, meine eigene Geschichte zu erzählen. Okay. Also, wenn mir noch was einfällt, tragt man es auf jeden Fall in die Shownotes unten.
Okay, sehr gut.
Da gibt es eine kleine Story dazu, ist vielleicht auch ganz lustig.
Ja, gut. So verbleiben wir. Dann vielen herzlichen Dank.
Ich habe zu danken, oder wir. Im Namen von mir, von Sebastian und von Jens.
Bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht.
Wir auch.
Wir können ja dann nochmal zum Zeitpunkt X irgendwie mal eine Überprüfung des Wachstums, des Fortschritts
vornehmen. Lass uns doch festlegen, in einem Jahr setzen wir uns wieder her.
Okay,
da treffen wir uns. Oder vielleicht haben wir dann ein anderes Büro, aber wir setzen uns wieder zusammen und nehmen die Folge 2.0 auf.
Jawohl, so machen wir das. Super, vielen herzlichen Dank.
Danke euch, bis dann. Ciao.